Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik und in diesem Podcast versuche ich, aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen, politischen und historischen Rahmen einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr wissen als ich, mache ich das sehr, sehr gerne mit Gästen, so auch in der aktuellen Folge. Ich habe mit Cengiz Günay, dem Direktor vom Österreichischen Institut für Internationale Politik, kurz OIIP, wo ich auch als Affiliated Researcher assoziiert bin, über die Türkei, über die türkische Außenpolitik gesprochen und bin dabei auch ein wenig abgeschweift, so wie ich das gerne tue, so wie ich das auch gerne mit dem Cengiz tue, haben wir dann irgendwann auch über das Osmanische Reich gesprochen, über den Verwaltungsapparat des Osmanischen Reichs, über den Völkerbund, das Mandatssystem und allgemein darüber, wie der Erste Weltkrieg bzw. das Ende und die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg den Mittleren und Nahen Osten neu gestaltet hat. Anlass dieser Folge ist einmal mehr der Irankrieg. Anlass war für mich die Frage, wie die Türkei mit dem Krieg gegen den Iran umgeht, mit dem Iran umgeht, mit den Auswirkungen auf die Region umgeht. Und da ist der Cengiz eben ein perfekter Gesprächspartner. Es ist eine wieder mal interessante Folge gewesen. Ich wünsche euch insofern interessante 60 Minuten, ein bisschen mehr Ton ab. Ja, hallo Cengiz, schön, dass du bei Recht Politisch bist.
Danke für die Einladung, bin gern da.
Darf ich dich zum Anfang, zum Einstieg darum bitten, dich den Hörerinnen und Hörern kurz vorzustellen?
Mein Name ist Cengiz Günay, ich bin der Direktor des Österreichischen Instituts für Internationale Politik, kurz OIP, und ich habe einen Forschungsschwerpunkt einen regionalen Schwerpunkt zu Nahost und Türkei, und thematisch interessiere ich mich für die Gestaltung der Außenpolitik in dieser Region, Autokratisierung und viele andere Dinge auch. Also in der Vergangenheit habe ich auch relativ viel zu Islamismus in der Region gemacht.
Hängt Islamismus mit Außenpolitik immer zusammen in der Region?
Nein, nicht immer. Ich habe mich vor allem mit islamistischen Bewegungen auseinandergesetzt, vor allem also mit moderaten, also nicht gewalttätigen, sagen wir mal so, Bewegungen wie der Muslimbruderschaft, die AKP, also die Regierungspartei in der Türkei, kommt ja aus einer islamistischen Bewegung heraus. Und Islamismus ist ein sehr breites Spektrum. Wie gesagt, nicht alle sind gewalttätig und mich haben vor allem die interessiert, und noch immer interessiert es mich, aber es war damals mein Forschungsschwerpunkt, ist es jetzt nicht mehr, ist, wie die Strategien dieser Bewegungen sind, um sich in das System zu integrieren.
Gibt es eine islamistische Außenpolitik?
Ja und nein. Ideologie spielt natürlich in der Gestaltung der Außenpolitik eine Rolle, aber wir haben keine, wenn man so will, pure islamistische Außenpolitik. Das mischt sich immer mit anderen Interessen und Interessenslagen, beziehungsweise natürlich ist Außenpolitik ja nicht nur von innen geleitet, sondern auch oft eine Reaktion auf strukturelle Verschiebungen und Veränderungen auf der internationalen oder regionalen Ebene. Aber es gibt natürlich Akzente.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel die Rolle von Identität, und zwar einer islamischen Identität eines Staates, inwieweit das in die Außenpolitikgestaltung Eingang findet und in welcher Form. In den internationalen Beziehungen wäre wahrscheinlich der richtige theoretische Ansatz dazu der Konstruktivismus. Der geht davon aus, dass eigentlich die Welt eine soziale Konstruktion ist, dass alles nur narrative Diskurse sind. Und in diese Kategorie wäre wahrscheinlich eine islamistische, oder aus dieser Perspektive wäre eine islamistische Außenpolitik wohl am ehesten zu betrachten. Wenn man jetzt zum Beispiel sich die Türkei ansieht, ist es, wenn man will, in der Vergangenheit, man davon vor allem gesprochen, von einer neo-osmanischen Außenpolitik. Das ist eine Vermischung von einer ein bisschen ideologisch gefärbten, also eine Betonung auf der islamischen Identität der Türkei, gepaart mit einem nationalistischen Ansatz, der sich vor allem auf die Größe, historische Größe der Türkei, damals also das Osmanische Reich, bezieht. Das ist ein Beispiel, wo man das sieht.
Da sind wir eh schon beim Anlass, weswegen ich dich gefragt habe, ob du mit mir ein wenig in meinem Podcast sprechen möchtest. Aufgrund des Kriegs gegen den Iran sprechen wir gerade viel über die Golfstaaten, über den Iran selbst natürlich, über Saudi-Arabien, über Israel, über die Rolle der USA in der Region. Ich hatte und habe zumindest den Eindruck, dass wir kaum über die Rolle der Türkei in diesem Krieg sprechen. Was ist denn jetzt die Rolle und was sind die Interessen der aktuellen türkischen Regierung in diesem Krieg?
Ein bisschen hat man was gehört von der Türkei, wie, also inzwischen, vielleicht werden es, ist es tagtäglich, ändert sich das ja, aber bislang sind 3 Raketen abgefangen worden über der Türkei, und zwar von NATO-Schutzschirm. Es zeigt natürlich, wie wichtig es ist, dass die Türkei jetzt Teil der NATO ist in diesem Zusammenhang. Man hört auch aber nicht mehr von der Türkei, weil einerseits der Iran schon, glaube ich, davor zurückschreckt, jetzt die Türkei als wirklich den größten Nachbarn direkt in diesen Krieg zu involvieren. Einen Nachbarn, der, wie gesagt, auch noch NATO-Mitglied ist und dadurch über ganz andere Arsenale verfügt und noch dazu, dass sozusagen den NATO-Ernstfall ausrufen könnte, dass die Türkei also andere NATO-Mitgliedstaaten zu Hilfe ruft. Gleichzeitig hat man aber auch zum Beispiel jetzt natürlich Pakistan, einen anderen wichtigen und militärisch höchst aufgerüsteten Nachbarn, nicht in den Krieg hineingezogen. Pakistan verfügt noch dazu über eine Atombombe. Also ich glaube, dass das iranische Regime schon recht kalkuliert da vorgeht und wahrscheinlich strategischer ist, als das jetzt die Trump-Administration zutage legt. Gleichzeitig ist es aber auch das Interesse der türkischen Regierung, in keinster Weise in diesen Krieg hineingezogen zu werden. Die Türkei hätte wirklich nichts zu gewinnen. Einerseits ist die Grenze mit dem Iran und sozusagen ein friedliches Nebeneinander mit dem Iran trotz vieler Gegensätze etwas, was eine lange Geschichte hat. Mehrere Jahrhunderte lang gab es schon keinen Krieg mehr zwischen den beiden Staaten. Man ist ein bisschen so mit Rücken an Rücken, wenn man so will, positioniert durchaus, aber in regionalen Fragen in unterschiedlichen Positionen, sei es jetzt in Syrien in der Vergangenheit, im Bürgerkrieg hat die Türkei andere Kräfte unterstützt, also oppositionelle Kräfte, die jetzt dann auch zum Sieg gelangt sind mit HTS, wohingegen also Iran ganz klar auf der Seite des Regimes von Bashar al-Assad gestanden ist. Also trotz dieser Unterschiede hat man es geschafft, eigentlich ein friedliches Nebeneinander und ein konfliktfreies weitgehend Nebeneinander aufrechtzuerhalten. Das ist sicher ein Bestandteil. Und das andere ist natürlich, dass die Türkei und die jetzige Regierung natürlich sehr, sehr besorgt sind, einerseits über die wirtschaftlichen Auswirkungen. Also der Anstieg des Ölpreises und der Energiepreise allgemein wirkt sich auf die Türkei fatal aus, die schon seit einiger Zeit mit einer massiven Wirtschaftskrise und vor allem mit einer sehr, sehr hohen Inflation zu kämpfen hat. Die Regierung hat jetzt seit einiger Zeit versucht, das unter Kontrolle zu bekommen, die Inflation, mit ein paar kleineren Erfolgen. Das steht jetzt alles auf dem Spiel und macht das Ganze deswegen für die Regierung noch gefährlicher, weil es eigentlich nur mehr 2 Jahre sind bis zur nächsten Präsidentschafts- und Parlamentswahl. Und Tayyip Erdogan versucht gerade alles, um sozusagen einen Regimefortbestand zu gewährleisten, in dem zusammen ist auch zu sehen, die Inhaftierung des Istanbuler Bürgermeisters. Also jegliche politische Kontrahenten versucht man aus dem Weg zu räumen, durch Anklagen, Korruptionsvorwürfe und Ähnliches zu diskreditieren. Und andererseits versucht man eben, die Wirtschaft auf Kurs zu bringen, um einen Wahlsieg 2028 zu gewährleisten, wobei davor noch eine Verfassungsänderung stattfinden muss, damit Erdogan überhaupt nochmal antritt. Aber selbst wenn er nicht antritt, will er es gewährleisten, dass jemand aus seiner Bewegung, jemand, der ihm nahesteht, die weitere Führung übernimmt. Und last but not least ist natürlich die Sorge wegen eines Flüchtlingsstroms im Iran. Einerseits Iraner, Iranerinnen, die sich auf den Weg in die Türkei machen könnten, aber andererseits gibt es circa 2 Millionen afghanische Flüchtlinge, die im Iran sind und die sich unter diesen Umständen wahrscheinlich auch relativ bald in Bewegung setzen werden. Und aus Erfahrung ist es so, dass die Türkei natürlich nicht nur ein wichtiges Transit, sondern auch aufgrund der EU-Politik ein wichtiges Auffanglager geworden ist. Und vor dem fürchtet man sich auch. Die Stimmung in der türkischen Gesellschaft ist inzwischen schon sehr angespannt, was jetzt so die Belastungsfähigkeit, Aufnahmefähigkeit betrifft. Dazu muss man sagen, dass diese Zahlen von Flüchtlingen, die in der Türkei sind, ja überhaupt nicht zu vergleichen sind mit dem, was wir in europäischen Ländern haben. Also es ist weit, weit höher. So genau weiß es niemand, aber es sind mehrere Millionen Flüchtlinge, die in den türkischen Städten leben inzwischen. Und natürlich, das hat Auswirkungen auch auf den Arbeitsmarkt zum Beispiel.
Man hat ja gesagt, dass die Türkei in letzter Zeit eine Siegesserie hingelegt hat, also Ausweitung der Einflusszone durch den Regime-Change, der über weite Strecken auch von innen gekommen ist, in Syrien, gleichzeitig auch Gebietskontrolle in Syrien, dann der für die Türkei immer so wichtige Kampf gegen die Kurden, jetzt mal ganz pauschalisiert gesagt, natürlich in erster Linie gegen die syrischen Kurden und die Kurden im eigenen Land, die ja mit den syrischen Kurden eng verbunden sind. Und jetzt auf einmal merkt man, gut, das kann vielleicht ein Etappensieg sein, eben, dass in Syrien ein pro-türkisches oder zumindest türkeifreundlicheres Regime an der Macht ist. Aber es kann dann aufgrund des Kriegs im Iran auch ganz schnell passieren, dass die Türkei wieder eine Niederlage einstecken muss, weil wenn der Iran destabilisiert ist, hat das ja auch potenziell massive Auswirkungen auf die Türkei.
Die türkische Politik seit Beginn, relativ seit Anfang des Ausbruchs des Bürgerkrieges in Syrien, war es, einen einheitlichen, starken, wenn man so will, syrischen Staat zu gewährleisten. Also die größte Sorge der Türkei ist es, dass also Syrien zerfallen könnte, weil es eine große Unsicherheit in der Nachbarschaft bedeutet und vor allem natürlich die Gefahr ausgeht, dass sich dort eine eigenständige kurdische Entität bilden könnte. Die Sorge der Türkei ist es dabei weniger, dass das jetzt Kurden an sich sind, sondern dass das die PKK ist, mit der ja der türkische Staat seit über 30 Jahren, sogar 40 Jahren schon fast im Kampf steht. Und die syrischen Kurden sind sehr stark dominiert, oder sagen wir, die Strukturen dort sind sehr stark dominiert. Diese PYD ist eigentlich ein verlängerter Arm der oder dieselbe Organisation wie die PKK in der Türkei. Deswegen war man auch sehr besorgt, wie also im Kampf gegen den IS diese Milizen aufgerüstet wurden durch die USA, aber auch durch andere, also Militärhilfe bekommen haben und im Kampf an vorderster Stelle gegen den IS gestanden sind. Das war aus türkischer Sicht so, als hätte man jetzt direkt Separatisten in der Türkei unterstützt. Und deswegen gab es auch einen großen Spalt zwischen den USA und der Türkei einerseits, aber auch mit anderen NATO-Verbündeten, weil sich diese Sicherheitsinteressen so auseinander bewegt haben. Der Sieg der HTS-Gruppe in Syrien ist tatsächlich ein großer Erfolg für die türkische Regierung gewesen. HTS hat ja schon in Idlib einige Zeit lang so ein bisschen Staat üben dürfen unter türkischer Vorherrschaft. Idlib war so eine, wenn man so will, befreite Zone unter Anführungszeichen, wo verschiedene Gruppen, Milizen sich frei bewegen konnten, weil eben die Türkei sie dort beschützt hat. Und HTS hat sich dort als die dominante Kraft durchgesetzt und Al-Shara, der jetzt der Präsident, Interimspräsident von Syrien ist, war dort auch schon, ist diesem System vorgestanden. HTS hat sicher sehr stark profitiert, glaube ich, von der Unterstützung der Türkei im Finale dann beim Sturz des Assad-Regimes 2024. Ich glaube, dass der türkische Geheimdienst sehr stark in Syrien vertreten ist. Und es ist natürlich ein politischer Sieg gewesen, dass die jetzt die Kontrolle in Syrien haben. Aber das Problem ist, dass HTS nicht überall in Syrien die Kontrolle hat, also nicht die volle Souveränität oder Kontrolle über das gesamte Territorium erlangt hat und die Türkei zwar jetzt politisch davon profitiert hat, aber das Problem sich jetzt ergibt, dass es die Frage, wie man das langfristig halten kann. Es fehlen der Türkei aufgrund der vorhin geschilderten wirtschaftlichen Situation einfach die Kapazitäten, Syrien jetzt da aufzubauen. Das ist auch eine Herkulesaufgabe. Das kann natürlich kein Staat alleine sowieso nicht machen, aber ein wirtschaftlich geschwächter Staat schon gar nicht. Und da hofft man sehr, dass sich also die Golfstaaten einbringen, die ja finanziell sehr potent sind. Und die Frage ist, ob sich dann nicht auch die politische Ausrichtung von Damaskus, das jetzt nach vielleicht mehr nach Ankara geblickt hat, in Richtung Osten auf die arabische Halbinsel verschiebt. Ein großes Problem in Syrien ist zudem, dass sich die Türkei und Israel da direkt gegenüberstehen und sich die Interessen auch sehr unterscheiden. Beide haben, wenn man so will, Boots on the ground, also Soldaten in Syrien stationiert, die Türkei im Norden und Israel im Süden. Diese Reibereien haben sich so gezeigt, dass also Israel da Militärflughäfen bombardiert hat in Syrien, die vorher von der Türkei mit Militärtechnologie aufgerüstet wurden. Anders als die Türkei hat Israel kein Interesse an einem starken, geeinten Syrien, das noch dazu unter der Kontrolle einer, wenn auch jetzt, wie soll ich sagen, gezähmt islamistischen Kraft steht. Aus israelischer Sicht wäre das ideal, dass das sozusagen mehrere Kleinstaaten sind, die sich dort bilden und am besten nach Identitäten, religiösen, also konfessionellen Identitäten aufgeteilt. Ein alawitischer Staat, ein Drusenstaat, ein Kurdenstaat und vielleicht ein kleiner, geschwächter, sunnitischer, syrischer Staat im Zentrum.
Der Völkerrechtler in mir denkt sich, naja, Selbstbestimmungsrecht der Völker, wenn man es nach dem Ersten Weltkrieg ernst gemeint hätte, ernst genommen hätte, ernsthaft interpretiert hätte, hätte ja auch dazu geführt, dass im ehemaligen Osmanischen Reich ganz viele kleine Staaten, also manche sunnitisch dominiert, andere schiitisch dominiert, dann vielleicht sogar ganz kleine christliche Staaten und für andere Minderheiten und natürlich der große kurdische Staat, dieser große kurdische Traum. Und so gesehen könnte ja jetzt, wo sich das Völkerrecht so massiv wandelt, das auch wieder Aufwind gewinnen, diese Art von Argumentation. Aus Sicht der Türkei wiederum, jetzt stellt sich da die Frage, als das ehemalige Imperium vor Ort, ist das, wie du es ja auch gerade beschreibst, alles andere als wünschenswert. Wenn ich es richtig verstehe, will die Türkei hier Staaten, die die Kontrolle über ihr Gebiet haben und auch über Gruppen auf ihrem Gebiet haben und vor allem über potenzielle Separatisten, die dann auf die Türkei überschwappen könnten mit ihren Anliegen, Stichwort auch arabischer Frühling. Also alles, was die Region destabilisiert, könnte auch die Türkei destabilisieren aus ihrer Sicht. Und das ist ihre große Angst. Sehe ich das richtig?
Die Türkei hat Angst, dass sie destabilisiert wird, dass solche Konflikte irgendwann auch sich auf die Türkei ausweiten, also einen Spillover-Effekt haben, dass man da in etwas hineingezogen wird, in regionale Konflikte und dadurch die Kontrolle verliert. Man darf nicht vergessen, auch die Türkei ist nicht einheitlich ethnisch konfessionell. Es gibt verschiedene Gruppen in der Türkei, nicht nur Kurden, Kurdinnen, die einen großen Teil der Bevölkerung ausmachen, sondern auch konfessionelle Unterschiede gibt es. Es gibt sunnitische Muslime, es gibt Alawiten, nicht Alawiten wie Syrien, sondern Aleviten in der Türkei, die sich wiederum von den Alawiten unterscheiden, aber es gibt auch Alawiten in der Türkei. Also es ist ein durchaus buntes, ethnisch und konfessionelles Land. Aber um auf deine ursprüngliche, auf die Einleitung der Frage zurückzukommen, das Völkerrecht. Man muss sagen, dass was nach dem Ersten Weltkrieg passiert ist mit dem Zerfall des Osmanischen Reiches, da hat man sich Einflusszonen aufgeteilt. Und zwar die Siegermächte Großbritannien und Frankreich. Und es war der Völkerbund, der zum ersten Mal, wenn man so, es war eine Modernisierung des Konzepts des Kolonialismus, des westlichen Imperialismus, zum ersten Mal war es nicht so, dass man sich einfach Land geschnappt hat und unter die Kontrolle bekommen hat und ausgebeutet hat, wie wir es in Afrika, aber auch in Asien gesehen haben oder davor auch in Südamerika, sondern es war der Völkerbund, der ehemalige Provinzen des Osmanischen Reiches, wie Syrien zum Beispiel, in dem Fall an Frankreich, als ein Mandat übergeben hat. Das heißt, es waren Mandatsgebiete, wo Frankreich, in dem Fall von Syrien, die dortige Gesellschaft sozusagen zu Selbstständigkeit hin erziehen sollte. Es ist schon ein bisschen der Ansatz gewesen, dass also der Westen natürlich überlegen ist und man diesen etwas zurück, unter Anführungszeichen zurückgebliebenen, so hat man es wahrgenommen, Gesellschaften sozusagen beibringen soll, wie man Staat macht.
Ja, die heilige zivilisatorische Mission heißt
Genau.
In der Völkerbundsatzung, ja.
Und also Institutionen aufbaut, Militärwesen, Sicherheitsapparat und so weiter und so fort. Ein Grundprinzip des Kolonialismus ist Teile und Herrsche. Und was die Franzosen damals in Syrien gemacht haben, ist, dass sie ganz bewusst diese unterschiedlichen Identitäten, die es in Syrien gegeben hat, bearbeitet haben und auch gefördert haben. Und zwar in ihrer Staatsbildungs-, also State-Building-Politik. Man hat zum Beispiel ganz bewusst aus bestimmten konfessionellen Gruppen Leute rekrutiert für den Sicherheitsapparat und für das Militär. Das heißt, in der Armee, in der syrischen, die damals entstanden ist unter französischer Ägide, waren überproportional viele christliche Syrer und Alawiten. Und das hat eigentlich auch den Grundstein dafür gelegt, dass dann ein Regime entstanden ist, das sehr stark von dieser Minderheit der Alawiten geprägt war, weil es durch einen Militärputsch dann an die Macht gekommen ist. Das heißt, wir sehen jetzt eine Folge des Kolonialismus, wenn man so will, also genau diese nach konfessionellen Identitäten imaginierten territorialen Einheiten sind das, was eigentlich Frankreich in der ersten Zeit der Mandatsherrschaft auch versucht hat zu etablieren. Man hat einen Alawiten Staat, man hat einen Drusenstaat vorgesehen, keinen kurdischen, muss man sagen, aber auch einen muslimischen. Und das ist ein bisschen das Revival, das wir jetzt sehen. Das Problem ist, dass im syrischen Bürgerkrieg Identität zu einem politischen Programm mutiert ist. Das war auch ganz bewusst so vom Regime. Ist das als ein Instrument eingesetzt worden, um sozusagen die Idee von einer bedrohlichen, superkonservativen, sunnitischen Gruppierung, die also nur Radikale sind, zu zeichnen und dadurch sozusagen bestimmte andere Gruppen bei Stange zu halten?
Jetzt muss ich kurz nachfragen. Ja. Also wer hat wen als radikale Bedrohung gezeichnet, um wen bei der Stange zu halten?
Das syrische Regime von Bashar al-Assad hat vom ersten Tag an einerseits scharf geschossen auf Protestierende. Es hätte auch ganz anders ausgehen können. Es hätte so sein können wie davor in Ägypten zum Beispiel oder Tunesien, wo das relativ unblutig über die Bühne gegangen ist. Aber man hat vom ersten Tag an auf die Leute geschossen und sozusagen diese konfessionell identitäre Frage mitschwingen lassen. Ja. Man hat sehr, sehr bald von den Aufständischen zu sprechen begonnen als extremistische, islamistische Gruppierungen und hat damit eigentlich dazu beigetragen, dass tatsächlich auf der anderen Seite solche Gruppierungen und Milizen auch tatsächlich wirklich Fuß fassen konnten. Ja. Die Strategie dahinter war, dass man die moderaten Sunniten bzw. Alawiten und Christen durch dieses Bild des Terrors, das man an die Wand gemalt hat, bei der Stange zu halten.
Und jetzt zurück zur Türkei. Die hat ja ein massives Interesse an Syrien gehabt und auch bis heute hat sie auch ein Interesse, das massiv ist, am Iran. Oder ist es mehr ein, aus österreichischer Sicht möchte man ja fast schon sagen, ein guter Anlass, um neutral zu sein und neutral zu bleiben und sich möglichst herauszuhalten.
Die Türkei hat ein Interesse daran, dass der Iran nicht zerfällt und stabil bleibt. Also sie hat überhaupt kein Interesse daran, jetzt ein zusätzliches, sozusagen konfliktbehaftetes Nachbarland zu haben nach Syrien. Man muss einfach nicht vergessen, auch im Kaukasus schaut es jetzt nicht. Es sind zwar ein paar Frozen-Konflikte, aber es ist jetzt nicht eine extrem stabile Region. Das heißt, die gesamte östliche Nachbarschaft der Türkei ist jetzt im Umbruch. Man hat wirklich das Interesse, dass der Iran stabil bleibt und vor allem also nicht da jetzt auch separatistische Kräfte irgendwie begünstigt werden. Es gab ja da Überlegungen, die laut angestellt wurden. Vor allem also Israel hat gemeint, ob es vielleicht die kurdischen Milizen, die es im Nordwesten des Iran gibt, die im Übrigen zum Teil auch mit der PKK in Verbindung stehen, aufzurüsten, um gegen das Regime, also einen bewaffneten internen Kampf, auch zusätzlich anzuzetteln. Ich glaube, dass da die Türkei das sofort aufgeschreckt ist und dass man massiv interveniert hat in Washington, dass das also auf keinen Fall passiert. Man ist aber eben auch neutral, weil das eigentlich historisch betrachtet immer die Politik der Türkei war. Also Syrien ist eher die Ausnahme, genauso wie Libyen, wo man sich da aktiv eingebracht hat. Aber bei anderen größeren kleineren Konflikten wie Ukraine-Konflikt ist man zwischen Russland und der Ukraine auch neutral. Es ist eine opportunistische Neutralität, wenn man so will. Ja? Also man hält sich raus und versucht eine Äquidistanz zu allen Parteien aufrechtzuerhalten. Was sehr auffällt jetzt in dem jetzigen Krieg ist, dass Erdogan, der sonst nicht auf den Mund gefallen ist, besonders leise ist, sich kaum kritisch gegenüber der US-Intervention äußert und eben eher damit auffällt, dass er schweigt und zu Besonnenheit und so weiter aufruft. Das ist ganz anders gewesen, zum Beispiel natürlich im Gazakrieg Israels. Das war sogar ein innenpolitisches Thema in der Türkei, mit dem man durchaus mobilisieren konnte. Und das hat zu so einer vielleicht skurrilen Entwicklung geführt, dass Pedro Sanchez, der spanische Premierminister, in der Türkei enorm populär geworden ist, weil er öffentlich und prononciert gegen den Krieg aufgetreten ist und wesentlich lauter eben als das Tayyip Erdogan gemacht hat. Es wurde natürlich auch von der türkischen Opposition stark aufgegriffen, um Erdogan sozusagen unter Zugzwang zu bringen.
Und Erdogan hat sich ja sehr, sehr kritisch über Israel bzw. Netanyahu geäußert. Also eigentlich hätte ich jetzt als Laie in Sachen Türkei mir gedacht, dass er die Gelegenheit ergreift, um einmal mehr auf Israel rhetorisch hinzuhauen. Weil, ja, wie du ja sagst, beim Krieg im Gazastreifen hat er ja auch die Chance ergriffen und vielleicht auch von innen heraus das getan, das weiß ich nie bei Staatschefs. Aber da hatte ich wirklich den Eindruck, die Türkei möchte dieses Thema aufs Parkett bringen, aufs internationale Parkett und auch zeigen, dass sie zwar keine Schutzmacht ist für die Palästinenser, weil dazu müsste man mehr machen, aber zumindest die Palästinenser nicht vergisst, weil das ist ja der Eindruck, den man oft gewinnt und vor allem gewonnen hat vor dem Anschlag, den Anschlägen, den Massakern vom 7. Oktober, dass die Palästinenser ein bisschen vergessen worden sind. Und der Iran hat ja gut damit Politik gemacht, zu sagen, wir sind zwar Schiiten, aber wir sind die Letzten, die sich noch wirklich um die Palästinenser kümmern. Und da hat auch die Türkei dann beim Gazakrieg sich umso stärker positioniert, um zu zeigen, auch wir vergessen die Palästinenser nicht, auch wir machen uns für sie stark und auch wir treten offensiv gegen Israel auf. Und warum ich da jetzt so lange herumrede, ist auch, weil ich bin noch so politisch aufgewachsen, auch als Student, mit dem Bild, dass das Palästina-Thema wirklich groß war für die Staaten in der Region und auch für Muslime weltweit und habe dann irgendwie den Eindruck gehabt, das Thema fällt vom Radar und auch die Regierungen vor Ort interessieren sich für die Palästinenser kaum noch. Und die Türkei war da jetzt für mich in den letzten Jahren wieder so eine Art Revival und ich habe mich dann wieder erinnert an die Zeit, wo die Staatschefs aus der Region sich rhetorisch zumindest sehr, sehr oft, sehr, sehr lautstark für die Palästinenser eingesetzt haben. Kommt das jetzt wieder oder war das Rhetorik? Steckt da mehr hinter der Rhetorik drin?
Also warum er jetzt leise ist im Falle des Iran, wo ja auch Israel involviert ist, ich glaube auch Erdogan ist jetzt ein Trumpologe geworden, indem er versucht sozusagen Trump nicht allzu sehr zu verärgern, so wie wir es ja auch bei Merz gesehen haben, bei seinem Besuch im Weißen Haus. Ich glaube, im Falle von Erdogan gibt es da auch noch ganz andere Interessen, die wir noch nicht so richtig sehen können. Es gibt viele Gerüchte, dass es also vor seinem Besuch im Weißen Haus, wo er ja von Trump über den Klee gelobt wurde, durchaus Deals gegeben hat, wie dieses erstens einmal, wie dieses Treffen aussehen soll. Ja, also ich glaube, jeder Staatschef, vor allem der sich als großer internationaler Führer und erfahrener Führer präsentieren will, fürchtet sich davor, von Trump dort vorgeführt zu werden vor der Presse. Und angeblich gibt es also auch wirtschaftliche Deals, dass die Familie von Trump in der Gewinnung von seltenen Erden in der Türkei involviert ist. Das so, nur so auch mitzudenken. Israel und Palästina, beziehungsweise die Israel Politik gegen Palästina ist in der Türkei seit dieser Regierung, AKP, und die ist jetzt schon seit fast 25 Jahren an der Macht, auch ein innenpolitisches Thema. Historisch betrachtet war die Türkei, anders als die arabischen Staaten, eher indifferent gegenüber der Palästina-Frage, auch wenn man es prinzipiell vielleicht unterstützt hat. Es war jetzt nicht so ein Thema, wie es in der arabischen Welt oft genutzt wurde, nämlich auch um die Straße zu mobilisieren. Auch wenn man sich da das kritisch anschaut, muss man sagen, haben die arabischen Staaten, vor allem auch die Nachbarn Israels ziemlich wenig in der Palästina-Frage getan. All diese humanitären Katastrophen, muss man sagen, die jetzt da in Gaza passiert sind, wären ohne die leise Unterstützung und Mitarbeit Ägyptens nicht möglich gewesen. Also der ägyptische Geheimdienst und Israel, die Sicherheitsbehörden in Israel arbeiten sehr, sehr eng zusammen. Und wenn der Rafah-Grenzübergang nicht geschlossen worden wäre, hätte es auch nicht diese humanitäre Katastrophe in dieser Form gegeben. Aber man nutzt das gerne, um also innenpolitisch Druck herausnehmen zu können, und das, was man sagt, ist oft anders als das, wie man handelt. Das war im Falle der Türkei auch so. Es gab diese sogenannte One-Minute-Krise in Davos, wo Erdogan beim Economic Summit in Davos, ich kann mich jetzt an das Jahr nicht erinnern, mit Shimon Peres zusammengestoßen ist.
Also schon länger her.
Ja, ich bin schlecht mit Jahreszahlen, aber es ist sicher schon 15 Jahre her, wenn nicht länger, mit Shimon Peres da zusammengestoßen ist und also vorgeworfen hat Israel, dass er Staatsterror gegenüber den Palästinensern ausübt. Und seitdem hat sich das ja dann auch mit dieser Mavi-Marmara-Affäre, wo also türkische Aktivisten mit einem Schiff nach Gaza wollten, die Blockade brechen wollten und dann dieses Schiff gekapert wurde und einige auch zu Tode dort gekommen sind. Das war natürlich eine massive Krise in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Und all das hat Tayyip Erdogan innenpolitisch genutzt. Er hat das eingebaut in einen allgemeinen Diskurs, wo er sich selbst als der Robin Hood und Verfechter der Rechte der entrechteten, marginalisierten Gruppen darstellt und vor allem natürlich muslimischer Gruppen. Er ist sozusagen der einzige wahre und nämlich gewählte, von einer Mehrheit in der Türkei zumindest bestätigte, politische Führer, der auch den Anspruch eben erhebt, jene, die keine Stimme haben, auf internationalem Parkett zu vertreten. Und das fügt sich ein bisschen deswegen auch in die Stimmung in der Türkei oder führt dazu, dass er Zustimmung erlangt. Das heißt in der Türkei aber auch jenseits, man darf nicht vergessen, Tayyip Erdogan ist auch unter der vielfältigen muslimischen Migrationsdiaspora in Europa und in den USA sehr beliebt, weil er eben hart gegen den Westen auftritt und ihm seine Scheinheiligkeit und Ähnliches vorwirft und vor allem auch Israel lautstark kritisiert, was sich andere nicht so trauen. Es fügt sich eben in diese Stimmung, dass Muslime in dieser Weltordnung benachteiligt, diskriminiert sind und eben keine Fürsprecher auf dem internationalen Parkett hat. Und das kommt auch bei der Wählerschaft in der Türkei gut an.
In dem Zusammenhang drängt sich mir die große Frage auf, die sich ja immer und immer wieder stellt, wer hat die Vorherrschaft in der islamischen Welt, wer hat die Führungsrolle in der islamischen Welt? Und der Klassiker ist immer, wenn es um die Türkei geht, das Argument zu sagen, unabhängig von wirtschaftlicher oder militärischer Größe oder geografischer Lage, das Problem oder das Hauptargument, warum die Türkei diese Rolle nicht wahrnehmen kann, ist, dass es eben kein arabisches Land ist, sondern ein, unter Anführungsstrichen, nur islamisches Land. Und das reicht aber nicht aus für eine Führungsrolle in der islamischen Welt. Was sagst du zu diesem sehr oft aufgebrachten Argument gegen eine Führungsrolle? Oder stellt sich die Frage einer Führungsrolle überhaupt? Oder ist das dieser klassische Pschischinski-Schachbrettblick, wo man immer sagt, jede Region braucht Führerschaft und irgendein Lead Country und jemand übernimmt quasi den Laden in einem Kontinent und jemand anders hat eine Einflusssphäre dort und so weiter und so fort. Weil ich habe ein bisschen das Gefühl mittlerweile, das ist schon unser plumper westlicher Blick, dass wir immer in regionalen Führungsrollen reden und wer hat jetzt die Macht und wer ist der Chef und wer nicht.
Ich glaube, es gibt schon mehrere Kräfte in der Region, die sich gerne als in einer Führungsrolle sehen würden. Da gehört auch die Türkei dazu. Der Iran hat es ja auch in einer gewissen Weise versucht. Saudi-Arabien wäre ein Kandidat. In der Vergangenheit haben wir Ägypten gehabt, das natürlich eine wichtige Rolle, vor allem unter Nasser, in der arabischen Welt gehabt hat. Also Kandidaten gibt es mehrere, aber ich glaube, es haben die meisten arabischen Staaten oder überhaupt islamischen Staaten nicht nur in der Region, sondern weit darüber hinaus, keinen Appetit, sich sozusagen oder kein Interesse, sich unterzuordnen unter eine Führungsmacht. Man darf nicht vergessen, viele oder fast die meisten dieser Länder waren kolonialisiert und haben mühsam ihre Selbstständigkeit und ihre Souveränität erkämpft. Und jetzt also da sich unterzuordnen unter eine Führungsmacht ist jetzt wenig im Interesse. Gleichzeitig fehlen eben jenen Kandidaten, die gern Führungsmacht wären, glaube ich, die Kapazitäten und die Ausstrahlung. Die Türkei hat Anfang der 2000er Jahre, man muss auch sagen, sehr stark unterstützt durch die USA. Da war diese Regierung von Tayyip Erdogan noch relativ neu an der Macht und hat viele Reformen mit Hinblick auf den EU-Beitritt umgesetzt. Und das hat eine enorme Dynamik in der Türkei ausgelöst und weit über ihre Grenzen hinaus. Plötzlich war die Türkei, sei es für Investoren aus der Region interessant, weil es ein EU-Kandidat, also interessanter, sagen wir so, als weil es ein EU-Kandidat geworden ist, weil man gehofft hat, dass es also Rechtsstaatlichkeit und Standards und Normen gibt, die mit der EU im Einklang sind. Und dieses Modell, dass man Säkularismus, Islam, Marktwirtschaft und Demokratie verbinden kann, hat dazu geführt, dass man die Türkei einerseits durch die USA, ist das passiert, als ein Modell für andere präsentiert hat. Und die türkische Regierung damals ist dann auch da sehr schnell aufgesprungen und hat es selbst versucht, auch sich als ein Beispiel und Modell für andere zu präsentieren. Das ist auf fruchtbaren Boden gefallen, weil einerseits die AKP, die Regierungspartei in der Türkei, aus der islamistischen Bewegung hervorgegangen ist und die säkularen Kräfte in der Region darauf hingewiesen haben, ihre eigenen Islamisten, und gesagt haben, schaut, also das ist, wie man vielleicht am besten im heutigen Zeitalter Islamismus machen kann. Das ist ja akzeptabel, also in einer parlamentarischen Demokratie und so weiter. Und die Islamisten haben den anderen sozusagen zeigen können, dass Islamismus auch eventuell ein moderater Islamismus verknüpfbar ist mit diesen Idealen wie Marktwirtschaft und Demokratie. Dieses Modell ist dann stark in Bedrängnis gekommen, beziehungsweise hat die türkische Regierung große Fehler gemacht, weil der arabische Frühling eine neue Situation geschaffen hat und die türkische Regierung gedacht hat, dass sie, indem sie auf ähnliche Parteien und Gruppierungen, wie sie selbst ist, setzt, sich einen Vorteil verschafft und ebenso eine regionale Führerschaft eventuell erlangen könnte. Im Übrigen im Einklang mit Katar, das durch Al Jazeera auch diese Bewegungen wie die Muslimbruderschaft und so weiter sehr stark gefördert hat. Es hat sich erwiesen, dass man auf das falsche Pferd gesetzt hat, und die Folge war, dass relativ bald danach mit dem Sturz dieser Regierungen durch einen Militärputsch in Ägypten, etwas verzögert dann in Tunesien durch den Staatsstreich von Kais Saied, dem Präsidenten dort, die Ennahda-Partei dort aus dem Weg geräumt wurde. Das heißt also, all diese potenziellen Verbündeten und Alliierten, auf die man gebaut hat, sind entmachtet worden und die Türkei ist weitgehend isoliert geworden. Das heißt, ihre Softpower, die sie eigentlich in der Region hätte aufbauen können, ist durch einen strategischen falschen Schachzug sozusagen aufs Spiel gesetzt worden und eigentlich verspielt worden. Und auch die anderen Kräfte haben jetzt nicht das Potenzial, sich da zu einer regionalen Führungsmacht aufzubauen. Ziel einer Führungsmacht zu werden ist, vor allem aus Sicht der Türkei, oder warum das so erstrebenswert ist, ist, dass man hofft, durch eine Führungsrolle in der Region auch eine global größere Rolle spielen zu können. Tayyip Erdogan hat immer wieder ins Spiel gebracht, oder er spricht immer diesen Slogan, die Welt ist größer als 5, und bezieht sich auf den Sicherheitsrat der UNO und fordert sozusagen eine Neuordnung der UNO, die die Realitäten der heutigen Welt widerspiegeln. Und was ihm davor schwebt, ist natürlich, dass die Türkei dort drinnen sitzt, als Vertreter, wenn man so will, der muslimischen Welt.
Ich mag ja diese Gedankenspiele sehr gerne, wie man einen neuen Sicherheitsrat machen würde, wer jetzt zum Beispiel eben ein Vertreter der islamischen Welt wäre, oder ob man weiterhin räumlich denkt und sagt, es geht darum, dass jede Region einen dauerhaften Vertreter hat, oder hätte man einen rotierenden Sitz, wo dann eben einmal Ägypten für die islamischen Länder sitzt oder eben für die MENA-Region und dann einmal Saudi-Arabien und einmal die Türkei, oder immer ein dauerhafter Sitz nur für die Türkei oder nur für Saudi-Arabien. Und bei diesen Gedankenspielen fällt mir immer auf, dass es bei jedem Staat Argumente dafür gibt, aber bei jedem auch welche dagegen. Ägypten hat einerseits die berühmte Universität, die so wichtig ist für die Auslegung des Islam.
Al-Azhar.
Genau. Danke. Ich habe immer Angst, dass ich es falsch ausspreche, deswegen umschreibe ich es lieber immer. Und hat die militärische Stärke vielleicht auch, aber eben nicht die wirtschaftliche Stärke. Und Saudi-Arabien hat eine Bevölkerung, die nicht groß genug ist. Die Türkei sind keine Araber. Die Iraner sind auch keine Araber. Also bei jedem Staat gibt es auch Argumente dagegen. Und das führt am Ende dazu, dass ich mir dann denke, wenn es eine Form des Sicherheitsrats einmal gäbe, die es auf jeden Fall geben sollte, dann wäre das ein gutes Argument dafür zu sagen, dass diese Länder sich abwechseln müssen. Oder man in der Organisation Islamischer Länder beispielsweise sagt, okay, man einigt sich darauf, eine Rotating Presidency zu haben, die dann auch gebunden ist an die Mitgliedschaft im UNO-Sicherheitsrat, eben weil kein Land der prädestinierte Kandidat dafür ist. Jetzt komme ich nach diesem viel zu langen Gerede zu einer weiteren Frage. Man sagt ja auch oft, dass die Türkei eine Art neo-osmanische Außenpolitik fährt. Und du hast es eh schon ein bisschen angesprochen, dass ja da viele Länder in der Region sich denken, wenn die Türkei ihre Einflusssphäre zu stark ausweitet, dass sie das vielleicht erinnert an diese jahrhundertelange Vergangenheit. Ist natürlich ganz was anderes, weil sie da jetzt nicht Staaten kontrolliert hat, aber eben viele Völker Teil waren des Osmanischen Reichs, die aber dort Minderheiten waren, wo man sich fragen kann, wie ihre Minderheitenrechte gewahrt wurden. Und zweitens, wenn man mal einen Staat hat, will man ihn nicht mehr verlieren. Und gleichzeitig, wenn man keinen hat, möchte man mal einen haben. Das heißt, aus der Sicht heraus reagiert man wahrscheinlich besonders sensibel, wenn die Türkei beginnt, Grenzen zu verschieben, wie zum Beispiel eben in Syrien, und sagt, man macht da diesen Puffer, den Erdogan eingerichtet hat, und dass sich vielleicht andere Länder denken, Moment einmal, wenn die Türkei anfängt zu stark zu expandieren, erinnert uns das an die jahrhundertelange, nicht Unterdrückung, aber zumindest die jahrhundertelange Herrschaft der Osmanen in der Region über nicht-türkische Völker.
Also als erstes, ich würde davor warnen, dann nach Identitäts- und vor allem religiös konnotierten Identitätskriterien internationale Institutionen wie die UNO sozusagen danach die Vertretung auszurichten, weil diese Identitäten ja nie so, wie soll ich sagen, einheitlich sind, wie sie oft von außen wahrgenommen werden und jegliche Form von säkularen Ausrichtungen und so weiter ignorieren. Es gibt natürlich Kräfte, und das ist vielleicht eine islamistische, weil du mich ganz eingangs gefragt hast, was eine islamistische Außenpolitik ist, das ist so etwas, das sich an Identität ausrichtet, und zwar an einer religiösen Identität. Es gibt ja im Wettstreit damit auch eine national, ethnisch geprägte, sprachlich ausgerichtete Identität, die nicht unbedingt mit dem sich überlappt. Ne? Und seit Beginn des 20. Jahrhunderts waren das die zwei wichtigsten Bewegungen in der Region, und das sind es bis heute, Nationalismus und Islamismus, die eigentlich beide dasselbe wollen, eine Eigenständigkeit und eine Rückfindung zur eigenen Identität, nur ist die Konzeption der Identität unterschiedlich. Die einen sagen, es ist die Sprache, die anderen sagen, es ist die Religion, die uns ausmacht, so wie wir sind.
Die Ethnie auch, ich kenne da so ganz obskure Talkshows in der Türkei, bei Corona zum Beispiel, hat mir das ein Freund von mir erzählt, der sich sehr gut mit türkischer Innenpolitik auskennt und auch mit türkischen Medien befasst. Und da sind doch einige in diesen Talkshows herumgelaufen, die erklärt haben, dass die Türken so gute Gene haben, dass sie keine Angst haben müssen für Corona. Jetzt frage ich mich auch, ob es eine dritte ethnisch bis biologische Identität auch gibt. So, wer ist ein Türke, wer ist kein Türke, wie hat ein Türke auszusehen?
Das sind wir jetzt natürlich bei einem großen Thema, der türkische Nationalismus, der in sich vielfach, wie soll ich sagen, gefächert ist. Es gibt nicht den einen türkischen Nationalismus, sondern es gibt türkische Nationalismusbewegungen, die unterschiedlich ausgerichtet sind. Auch jetzt, was so Wirtschaftspolitik und so weiter betrifft. Es gibt Rechte und Linke, also manche, die mehr Staat wollen und andere, die sozusagen mehr Marktwirtschaft zum Beispiel wollen. Es gibt welche, die das biologisch definieren und andere eher kulturell sprachlich. Was ihnen gemeinsam ist, dass sie das als wichtigsten Wert sozusagen des Staates betrachten und auf was man sich beziehen soll. Und vor allem, also das, was sie auch verbindet, all diese unterschiedlichen Bewegungen, ist natürlich ihre Opposition gegen prononcierte andere Identitäten innerhalb des türkischen Staates. Das heißt, das ist ein vielfältiges Spektrum, genauso wie andere ideologische Bewegungen ja auch in sich breite Spektren sind. Aber um auf deine Frage zum Neo-Osmanismus zu kommen oder neo-ottomanische Außenpolitik, wie es genannt wurde, ich glaube, das war eine Periode in der türkischen Außenpolitik, die sehr sehr stark verknüpft war mit der Person von Ahmed Davutoğlu, Professor der internationalen Beziehungen, der ein Buch geschrieben hat, das heißt Strategische Tiefe, dann Berater von Erdogan war, außenpolitischer, dann Außenminister und zuletzt sogar Premierminister, nicht Bundeskanzler, sondern Premierminister. Und in der Zeit, wo er die Außenpolitik geprägt hat, hat es einen stärkeren Bezug auf diese, also mit strategischer Tiefe hat er nämlich gemeint, dass die Türkei sich auf ihre historische Tiefe und ihre geografische und kulturelle Tiefe, also das heißt dieses Potenzial in dem Fall, dass die Türkei sich mehr auf das beziehen soll in ihrer Außenpolitik. Und da gehört natürlich bei der historischen Tiefe, wenn man so will, natürlich die osmanische Vergangenheit dazu. Da hat man sich aber ganz bewusst, das Osmanische Reich hat ja über 700 Jahre Bestand gehabt, hat man sich natürlich die positiven Aspekte des Osmanischen Reiches rausgeholt. Was man bewusst gemacht hat, war zum Beispiel investieren in, die Renovierung von Bauwerken, die aus dieser Zeit stammen, jenseits der Grenzen der Türkei. Zum Beispiel die Brücke von Mostar ist auch mit türkischer Unterstützung renoviert worden, weil es ein architektonisches Juwel aus der osmanischen Zeit ist, aber auch in den arabischen Ländern Bauwerke, Kulturzentren und Ähnliches aufgegeben. Man hat versucht, da die Softpower sozusagen einzusetzen und eine, wenn man so will, positive Vergangenheit, ein Narrativ und eine positive osmanische Vergangenheit zu entwickeln. Das Osmanische Reich ist in vielen dieser arabischen Länder eher als eine Kolonialmacht dargestellt, muss man sagen, in Geschichtsbüchern und so weiter, aber das war auch, um einen eigenen arabischen Nationalismus irgendwie dem Konturen geben zu können. Lange Zeit war das Osmanische Reich überhaupt nicht auf ethnische Identitäten ausgerichtet. Es war relativ egal, ob jemand jetzt Türke, Kurde, Araber oder sonst was ist. Das, was das Bestimmende war und auch rechtliche Folgen gehabt hat, war es, welcher Religion man angehört hat. Es hat sich als ein muslimisches Reich verstanden, das aber nicht Muslimen, Juden und Christen in dem Fall Autonomie und auch Rechtsautonomie gewährt hat. Das heißt, die haben ihre eigene Gerichtsbarkeit, ihre eigenen Gerichte gehabt. Es war ein vielfältig juristisches System, wenn man so will, wo es eben, wie gesagt, wenn man Araber war, jetzt kein Nachteil war im Vergleich dazu, dass man Türke war. Das war bis, muss man sagen, letzte Hälfte des 19. Jahrhunderts so. Und dennoch ist, weil es in Geschichtsbüchern und der arabische Nationalismus das natürlich betrieben hat, gab es eine, wie soll ich sagen, einseitige Darstellung auch in der arabischen Welt des Osmanischen Reiches. Das hat sich mit dieser türkischen neo-osmanischen Politik zum Teil verändert und mit der Softpower, die damit einhergegangen ist, zum Beispiel Fernsehserien, die Türkei weiterhin sehr, sehr erfolgreich in die Region exportiert.
Ich finde das nämlich auch immer interessant, wenn ich ältere Bücher lese, weil da ist dann manchmal trotzdem von den Türken die Rede, dann Osmanen, dann das Osmanische Reich, also dass das manchmal so synonym genommen wird. Und dann denke ich mir manchmal, wie sollte man jetzt eigentlich denn ganz korrekt sprechen über dieses alte Reich? Ja, weil quasi es ist dann schon oft, also so einem alten Lehrbuch, ich blätter ganz gerne in diesen Völkerrechtslehrbüchern, da steht dann manchmal auch so The Turks, ja, oder The Ottomans, aber es wird dann noch nicht so ganz scharf unterschieden. Das ist ja eigentlich erst später gekommen, diese Unterscheidung, oder?
Ja, also das Osmanische Reich war absolut ein Vielvölkerreich, ein sehr kosmopolitisches. Wie ich schon erwähnt habe, also Status war sehr, sehr stark, also vor allem in der vormodernen Zeit, bevor die Modernisierung eingesetzt hat. Status war sehr stark dominiert oder geprägt durch religiöse Zugehörigkeit. Aber es ist interessant, weil es ganz im Gegensatz zu den Pendants in Europa dieser Zeit zum Beispiel keine Aristokratie im Osmanischen Reich gegeben hat. Es gab eine Staatsklasse, die sich aus Beamtenschaft, Militär und religiösen Autoritäten, also der Ulema, den gleichzeitig den höchsten Richtern, muss man sagen, zusammengesetzt hat. Und der Aufstieg in diese Staatsklasse war relativ offen. Also es war egal, aus welchen Regionen des Reiches man stammt, aus welchen Familien. Es war ein auf Leistung ausgerichtetes, also erfolgreiche Militärleute konnten in diese Staatsklasse aufsteigen, beziehungsweise auch Beamte. die Vorbedingung war, dass sie Muslime sind und zum Islam konvertieren. Es gibt viele, viele Beispiele von Leuten, die aus Ungarn stammen, aus Griechenland, aus dem heutigen Griechenland, aus der Balkanregion, die vom Christentum zum Islam konvertiert haben und dann in höchste Positionen wie Großvezier oder Heerführer und so weiter im Osmanischen Reich aufsteigen konnten. Das hat sich mit dem Aufkommen des Nationalismus, mit dem Anspruch des Reiches, dass es sich modernisieren will und immer mehr anpassen will an die europäischen Vorbilder, stark verändert. Es ist sozusagen zu einer immer stärkeren, also die Tanzimat-Reformen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben eine rechtliche Gleichstellung von Muslimen und Nichtmuslimen mit sich gebracht und dieses ursprüngliche System verändert.
Jetzt könnte ich mit dir stundenlang über das
Osmanische Reich. Ja,
ja, ich fände das auch sehr spannend, aber ich wollte ja trotzdem, muss
zum
ich mich
Iran
auch selbst an der, Nase, an der Nase nehmen, genau, zum Iran zurück, beziehungsweise zur aktuellen Außenpolitik, obwohl ich mir gerade denke, wenn ich die Zeit hätte, wenn du die Zeit hättest, wenn die Hörer
extra
wenn die Zeit
zum Osmanischen
hätten,
Reich.
Könnte ich ja stundenlang nur über das Osmanische Reich reden, weil ich es so faszinierend finde. Aber zurück zur aktuellen Lage. Man sagt ja zum Beispiel über Trump, dass er sich in der Außenpolitik sehr wohlfühlt, weil er da so viel machen kann, auch aufgrund der Verfassung. Gilt das auch für Erdogan, dass er sich in der Außenpolitik wohler fühlt als in der Innenpolitik? Was denkst du?
Ich glaube, unter Tayyip Erdogan sind diese zwei Domänen immer mehr zusammengewachsen. Außen- und Innenpolitik sind sehr, sehr stark miteinander verknüpft. Also die innenpolitischen Interessensbildungen, Fragestellungen, Dynamiken prägen wahnsinnig stark das außenpolitische Agieren der Türkei. Natürlich muss man auch auf strukturelle Veränderungen außen reagieren, aber man darf nicht vergessen, dieses System von Tayyip Erdogan ist autoritär, aber auch populistisch. Also Mehrheiten hinter sich zu sammeln, ist sehr, sehr wichtig für Tayyip Erdogan und seine Bewegung. Wahlen zu gewinnen, und zwar mit großen Mehrheiten, das ist sozusagen die Hauptlegitimationsquelle dieses Regimes. Deswegen kann man nicht darauf verzichten, auf die öffentliche Meinung. Und Außenpolitik hat in den letzten Jahren eine sehr stark innenpolitische Dimension bekommen. Ich habe vorhin das Beispiel Israels erwähnt, aber es ist auch so, zum Beispiel das harte Auftreten, es war jetzt ungefähr vor 10 Jahren gegenüber EU-Politikern, Politikerinnen, hat auch eine innenpolitische Dimension gehabt. Also Tayyip Erdogan sieht sich als, ähnlich wie Trump, muss man in dem Zusammenhang sagen, natürlich bietet da die Außenpolitik ein Spielfeld, ähnlich wie Trump als ein Kämpfer gegen das Establishment. Und in dem Fall in der Außenpolitik ist es sozusagen dieses alte Establishment, für das Europa und der Westen, wenn man so will, stehen. Und er ist sozusagen der Kämpfer für die Rechte nicht nur der Türkei, sondern all jener Gruppen, die sich marginalisiert fühlen und vor allem von marginalisierten Muslimen und Musliminnen.
Da könnte man schon auch aus heutiger Sicht sagen, dass die EU, ist immer so schwer, wenn man dann kommt und meint, die haben so viele Fehler gemacht, aber zumindest es nicht geschafft hat, diesen Traum Türkei als Role Model, also als Paradebeispiel dafür, dass Islam, Liberalismus, Menschenrechte und Demokratie miteinander kompatibel sind und dass am Ende dieser Kompatibilität die EU-Mitgliedschaft steht, dass die EU das nicht geschafft hat, genauso wie aber auch die Türkei das nicht geschafft hat. Und aus heutiger Sicht wirkt es ja für mich schon fast wie eine Farce, dass formal gesehen die Türkei immer noch ein Beitrittskandidat ist und ganz grundsätzlich diese Option immer noch am Tisch ist, obwohl Erdogan sich damit profiliert hat, offen gegen die EU aufzutreten auch in der Rhetorik und umgekehrt aber auch in der EU ganz viele Politiker immer wieder die Chance genützt haben und weiter nützen, um zu sagen, die passen nicht zu uns, die sind Muslime, das ist ein Autokrat und so weiter. Also, dass beide in dieser seltsamen, ich will nicht sagen toxischen Beziehung sind, weil dazu ist die Beziehung nicht eng genug, aber in diesem Vorstadium zu einer Beziehung sind und sich da beide anscheinend ganz wohlfühlen. Also zumindest einzelne europäische Politiker wohlfühlen, sich von der Türkei abzugrenzen und umgekehrt die Türkei oder eben Erdogan sich wohlfühlt darin, die türkische Identität auch so zu konstruieren, dass man sagt, wir sind eben nicht Europa, wir sind eben nicht die christliche EU und wir sind eben nicht so liberal wie die im Sinne von Europarat, EMRK-Rechtsprechung und so weiter und so fort. Also weil die Türkei ist ja auch eins von den Ländern, das einen der schlechtesten Track Records hat, wenn es um die Umsetzung von Verurteilungen durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geht.
Und da wird jetzt auch gar nicht, glaube ich, so groß unterschieden zwischen was ist EU und was ist Europarat, sondern das ist das Europa, das er meint, von dem man sich auch abgrenzen will und sagt, wir haben eine eigene Identität. Wir sind eben nicht so wie der Rest Europas. Wir sind auch nicht Araber und so weiter, sondern wir sind eben Türken und wir sind mir, würde man sagen, als gelernter Österreicher. Und man nützt da das Außen, um sich selbst zu definieren. Und das Außen meine ich jetzt eben vor allem die EU oder Europa im weiteren Sinne.
Ich glaube, die Türkei ist ein gutes Beispiel dafür, wie EU-Erweiterungspolitik schiefgehen kann und wie in den deutschsprachigen Medien wird immer darauf hingewiesen, dass die Türkei eigentlich kein verlässlicher Partner ist. Aber aus Sicht der Türkei, und das geht weit über die Regierung hinaus, ich glaube, das ist eine breite Meinung in der Türkei, die auch sicher in der Opposition eine Zustimmung hat, dass Europa nicht zu trauen ist. Ja? Also die europäische Politik gegenüber der Türkei schon im 19. Jahrhundert und dann auch mit diesem EU-Beitritt und so weiter, ist eine äußerst zwiespältige, ambivalente und vor allem nicht konsistente. Man hat der Türkei mehr oder weniger diese Beitrittsperspektive gegeben. Nicht mehr oder weniger, man hat ihr die gegeben auf dem Gipfel von Helsinki 1999. Damals gab es kaum eine Diskussion darüber in den Öffentlichkeiten. Man hat dann in der Türkei mit großen Anstrengungen Reformen umgesetzt. Das war die Vorgängerregierung, aber dann die Regierung von Tayyip Erdogan, die ab 2002 an der Macht war. Das ist nicht so einfach, diese EU-Reformen umzusetzen. Es kostet viel Energie und auch Geld, ja. Du öffnest ja deinen Markt auch der EU gegenüber. Du bringst sämtliche Standards in Einklang mit der EU. Dazu ist nicht zu vergessen, dass die Türkei auch in einer Zollunion mit der EU steckt. Das heißt, es schon zollfreien, in größten Bereichen zollfreien Warenverkehr gibt und so weiter. Und dann kommt 2004 die Empfehlung der EU-Kommission, Beitrittsverhandlungen zu beginnen. Und da beginnt die Diskussion in Europa, die äußerst negativ behaftet ist und gegen einen Beitritt der Türkei sich richtet, meistens aus kulturalistischer Ecke argumentiert, also eben, die sind zu anders, zu groß, die passen nicht zu uns, also weniger irgendwie, wenn man so will, sachliche Argumente, ja, dass man sich auf das Budget oder keine Ahnung, auf die Ausgaben im Landwirtschaft, sondern es sind Identitätsfragen, die in Europa die Debatte prägen. Und aus türkischer Sicht ist das jetzt sozusagen plötzlich, ich meine, ihr habt ja gewusst, was wir sind und wer wir sind und auf einmal sozusagen sind wir jetzt nicht gut genug. Ne? Das ist eine tiefe Enttäuschung und hat ein Trauma hinterlassen, weil es Erinnerungen an das 19. Jahrhundert hervorgerufen hat, wo das Osmanische Reich in eine semikoloniale Abhängigkeit europäischer Großmächte geraten ist. Die Türkei-Frage ist zu einem innenpolitischen Thema in Europa geworden und insbesondere in Österreich. Also ich kann mich erinnern, wie intensiv die Entwicklungen in der Türkei in Österreich diskutiert wurden, hat mich immer gewundert, weil gleichzeitig die Kenntnisse über dieses Land äußerst gering waren. Also in Österreich hat die EU-Türkei-Frage mehr oder weniger als eine Erweiterung oder als eine Verlängerung der Migrationsdebatte gedient. Ja? Also die Integration von Migrantinnen aus der Türkei wurde in ähnlicher Weise problematisiert wie die Integration der Türkei in die EU. Das heißt, wir sehen auch hier eine Vermischung von Außen- und Innenpolitik und es ist nicht nur von rechten Parteien, sondern durchaus auch von der SPÖ zum Beispiel aufgegriffen worden. Ja? Österreich ist ein interessantes Beispiel, weil es sehr stark die Innenpolitik durch Identitätsfragen definiert sind. Nicht nur innen, sondern der Außenpolitik, auch die Neutralitätsfrage ist eine Identitätsfrage. Deswegen war die Türkei und Österreich insbesondere, haben sich da gegenseitig bespielt oft. Ja. Österreich ist in der Türkei vielen, obwohl es eigentlich ein relativ unwichtiges EU-Land ist, wenn man jetzt die Größe und das Gewicht Österreichs hernimmt, in der Türkei relativ bekannt die Position Österreichs und man muss sagen, es hat nicht ein wahnsinnig positives Image aufgrund dieser sehr kulturalistisch geprägten Debatte rund um die Türkei, aber auch die Integration von muslimischen und insbesondere von türkischen Migrantinnen.
Jetzt meine letzte Frage, und da kommen wir jetzt endgültig zum Iran zurück. Was ich gelernt habe in der Beschäftigung mit dem Iran in den letzten Wochen, ich habe auch einige Folgen aufgenommen, war, dass in Iran auch diese große Sorge davor ist, einerseits vor separatistischen Bewegungen und andererseits davor, dass das Land kleiner werden könnte oder überhaupt zerfallen könnte. Habe ich dich richtig verstanden, dass diese Sorge auch in der Türkei immer nicht nur innenpolitisch, sondern auch außenpolitisch mitschwingt? Und damit zusammenhängend, zweite Frage, dass die Außenpolitik vielleicht nicht immer expansiv gedacht wird, sondern aus türkischer Sicht eigentlich defensiv. Dass man sagt, man braucht Pufferzone. Es geht nicht darum, die Türkei auszudehnen, sondern durch strategische, aber letztlich trotzdem kalkulierte Ausdehnung, eben wie diese Pufferzone in Syrien, zu sagen, man möchte eine Art geopolitischen Vorhof, aber man möchte nicht geopolitisch sich den ganzen ehemaligen osmanischen Raum einverleiben.
Ja, nein, das ist sicher eine Minderheitenmeinung in der Türkei. Auch diese Regierung hat, glaube ich, kein Interesse, sich da neue Gebiete einzuverleiben, beziehungsweise wäre das äußerst unpopulär in der Türkei. Also die Grenzziehungen der türkischen Republik sind mehr oder weniger für viele nicht heilig, aber sagen wir etwas, was also es nicht zu verändern gilt. Die Türkei ist in einer geopolitisch sehr exponierten Lage und muss seit langer Zeit hin und her lavieren. Also auch im Kalten Krieg war es an der direkten Frontlinie, wenn man so will, zur Sowjetunion als NATO-Staat. Die Meerengen Bosporus und Dardanellen sind ein Nadelöhr, gerade also im Schiffsverkehr und für den Handel, insbesondere in die Schwarzmeerregion. Das heißt also, man hat lange Zeit Erfahrung mit geopolitischen Herausforderungen umzugehen.
Das bringt uns zum ersten Teil meiner Frage, diese große Sorge vor einem sogar Zerfall. Nicht nur einer Verringerung des eigenen Gebiets, sondern einem Ende der Türkei. Weil für mich klingt das immer völlig abstrus. Und ich denke, Moment, das ist ein ethnisch relativ homogenes Land, relativ wohlgemerkt, aber das gleichzeitig ein starkes Militär hat, ein Kernterritorium, das nicht von außen bedroht wird und, glaube ich, auch nicht so stark von innen. Aber es scheint doch eine große Sorge davor zu geben, auseinanderzubrechen.
Also die Türkei ist in einer geopolitisch äußerst exponierten Lage und hat natürlich auch historisch bedingt Sorge, dass Konflikte und Unsicherheiten in der Umgebung sich auf die Türkei auswirken können. Die Türkei ist zwar ethnisch, scheint sie relativ homogen zu sein, ist es aber eigentlich nicht. Also gerade mit dem Zerfall des Osmanischen Reiches sind sehr, sehr viele Flüchtlinge in die Türkei gekommen. Man spricht davon, dass Istanbul die größte albanische Stadt auf der Welt ist. Es sind fast 2 Millionen albanischstämmige Menschen in Istanbul angesiedelt, die meisten davon absolut assimiliert. Genauso aus dem Kaukasus gibt es wahnsinnig viele Bevölkerungsgruppen, die eingewandert sind, viele davon assimiliert, haben sich also integriert in die türkische Gesellschaft, aber es gibt eben auch andere konfessionelle Unterschiede beziehungsweise ethnische Unterschiede. Und die Sorge, dass sozusagen diese territoriale Einheit bedroht ist, resultiert aus den historischen Erfahrungen gegen Ende des Osmanischen Reiches, wo ethnisch-religiöse Unterschiede bewusst von Großmächten auch dazu genutzt wurden, um dieses Reich weiter zu schwächen und zu zerstückeln. Man hat immer interveniert, also vor allem also nicht-muslimische Gruppierungen im Reich haben Schutzmächte bekommen, also es haben sich Staaten als deren Schutzmächte betrachtet und in deren Namen immer wieder interveniert und Autonomie rausgeholt, beziehungsweise also mehr Rechte und schlussendlich dann auch Selbstständigkeit. Das ist die Sorge. Man spricht vom Sèvres-Trauma. Das ist der Friedensvertrag von Sèvres nach dem Ersten Weltkrieg, der eine wesentlich kleinere Türkei vorgesehen hat und Einflusszonen und Sphären nach einerseits Identitäten, aber auch nach Interessen der Siegermächte.
Das ist aber nie in Kraft getreten. Hitler hat ja Atatürk dafür bewundert, dass er sich gegen das Rechtsregime des Pariser Vorortvertrags für die Türkei zur Wehr gesetzt hat und dann einen besseren Vertrag bekommen hat.
Naja, bekommen ist übertrieben. Es hat sich die türkische Widerstandsbewegung gebildet unter der Führung von Mustafa Kemal, später Atatürk. Das sind Militäreinheiten gewesen, die diesem Abrüstungs-, der Vorgabe, also abzurüsten, sich widersetzt haben, sich neu formiert haben, neu trainiert wurden. Man muss auch sagen, dass man damals durchaus auch Hilfe von der jungen Sowjetunion bekommen hat, logistisch beziehungsweise auch propagandistisch, wie man sich da positionieren kann, obwohl das keine linke Bewegung war in dem Sinn, aber es war eine Bewegung, die gegen den europäischen westlichen Imperialismus sich gerichtet hat und militärisch sehr erfolgreich war und die mehr oder weniger mit einer Ausnahme die Grenzen der heutigen Türkei hergestellt hat. Das, was dann noch dazugekommen ist, ist Antakya. Das ist dieses Zipfel der Türkei, der da so in Syrien hineinreicht. Das ist erst in den 30er Jahren dazugekommen, nach einer Volksabstimmung dort. Aber ansonsten sind die Grenzen der heutigen Türkei infolge der Unabhängigkeitsbewegung gestaltet worden und durch den Friedensvertrag von Lausanne bestätigt worden. Der Vertrag von Lausanne hat das revidiert, was eigentlich Sèvres festgelegt hat, nämlich eine wesentlich kleinere, geschwächte Türkei und auf dem Boden Anatoliens, also dem Kernland der Türkei, mehrere Territorien, die entweder griechisch, italienisch, französisch dominiert waren, beziehungsweise war vorgesehen ein unabhängiger Kurdenstaat und ein armenischer Staat.
Jetzt möchte ich noch ein schönes Schlusswort haben. Ich spiele dir mal den Ball zu und schau, was rauskommt. Ich mag nicht diese Fragen, wie schaut es aus mit der Zukunft der Türkei, deswegen stelle ich sie auch nicht. Aber ich möchte zumindest mir die Gegenwart noch einmal zum Abschluss kurz ansehen. Die Türkei scheint mir wirklich einerseits geopolitisch gespalten und auch sich vielleicht ratlos da herumbewegen zwischen, da ist Trump, da sind die arabischen Nachbarländer, da ist die EU. Gibt es eine Möglichkeit, gerade jetzt in dieser Phase, wo die USA als verlässlicher Partner ausfallen, anders kann ich es nicht beschreiben, eine Möglichkeit zur Revitalisierung einer zumindest strategischen Partnerschaft zwischen der EU und der Türkei, nämlich auf militärischer Ebene, auf wirtschaftlicher Ebene und auch, wenn es um den Umgang mit Flüchtlingen geht, wo es ja eh schon eine gibt. Weil ich persönlich denke mir gerade, okay, die EU muss sich jetzt neu orientieren. Dieses transatlantische Bündnis wird es in der Form nie wieder geben. Es kann vielleicht manchmal Zweckallianzen geben und auch da weiß man nie, wie lange die halten, aber diese Sicht auf die USA als verlässlichen Partner funktioniert meiner Meinung nach einfach nicht mehr. Diese Sicht ist verstellt und es wäre naiv, irgendwie zu hoffen, dass dann danach ein Marco Rubio kommt und dann ist alles wieder gut. Diese Sicherheiten gab es vielleicht nie, aber jetzt gibt es sie definitiv nicht mehr. Und jetzt muss man sich als EU fragen, wo sind neue strategische Partner oder wo sind bestehende Partner, mit denen man eine konstruktive Allianz, wenn es um einzelne Themen geht zumindest, gründen kann oder eben, wenn es sie schon gibt, stärken kann. Gibt es da eine neue Chance, wenn es zum Beispiel geht? Ich hole jetzt wieder so lange aus, aber ich finde das so interessant, weil jetzt zum Beispiel auch die Türkei anlässlich der Annexion der Krim offiziell nochmal betont hat, dass sie diese Annexion nicht anerkennt und dass die Krim nach wie vor ukrainisches Staatsgebiet ist. Jetzt wird man natürlich aus Sicht von Syrien, könnte man jetzt sagen, Moment einmal, aber ihr kopiert auch Teil unseres Staatsgebiets oder die Zyprioten können auch sagen, Moment einmal, was ist jetzt mit dem Norden Zyperns? Das ist das eine. Aber ganz allgemein hat die Türkei zumindest ein gewisses Grundinteresse an Stabilität und ein gewisses Grundinteresse daran, dass das Völkerrecht zumindest nicht komplett über den Haufen geworfen wird. Gibt es da, jetzt habe ich schon eine eigentlich kurze Frage, viel zu lange gestellt, gibt es da neue Optionen, neue Möglichkeiten für eine strategische EU-Türkei-Partnerschaft?
Ich glaube, das muss es geben. Eine geopolitische EU, die widerstandsfähig ist einerseits, andererseits auch ihre eigenen Werte aufrechterhalten kann und muss, weil das macht die EU aus. Nicht nur regional, sondern auch global. Ich glaube, da dürfen wir nicht allzu ambitioniert sein. Die EU ist eine Regionalmacht und keine globale, aber es ist durchaus der Anspruch, dass man bei diesen globalen Machtkämpfen auch ein Wörtchen mitzureden hat. Da muss man aber eben auch geopolitisch denken. Die EU nimmt sich aus jeglichen Konflikt raus, sei es jetzt der Iran-Krieg, sei es davor die der Krieg in Gaza. Das Einzige, wo man eine wirkliche Positionierung und eine ganz relativ klare Positionierung hat, ist der Ukraine-Krieg. Und das ist auch nur, weil es jetzt direkt sozusagen an den Grenzen der EU stattfindet und die eigene Sicherheit herausfordert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, die EU muss sich in dieser Frage neu ordnen. Und es ist überhaupt keine Frage, dass man mit der Türkei eng kooperieren muss, wenn man Sicherheit schaffen will, beziehungsweise auch ein geopolitisches Gewicht erlangen will. Also ganz ehrlich, wenn die EU eine geopolitische Kraft in diesem unheimlichen, und das ist erst, glaube ich, der Beginn, Kampf um Ressourcen, um Einfluss, der jetzt wahrscheinlich die nächsten Jahrzehnte durchaus prägen wird. Wenn man da eine Rolle spielen will, muss man sich neu aufstellen und ich glaube, man müsste da auch neue Wege finden. Wahrscheinlich müsste man die Ukraine aufnehmen, den Westbalkan sowieso und auch die Türkei, weil es geht auch um Ressourcen, es geht um seltene Erden, Metalle, es geht um die Militärkapazitäten, die man sich damit holt und auch zum Teil Innovation und Dynamiken und so weiter. Ich sehe nur Europa noch nicht dort. Wir sind sehr stark in einem anderen Kurs, der sich nur auf Migration und eigentlich auf den gefühlten Abbau unseres Einflusses und auch sozusagen der Stabilität konzentriert und eher nach rückwärts gewandt ist als nach vorne. Wir suchen irgendwie Abhilfe oder schöpfen Hoffnung von Dingen, die vielleicht vor 20, 30 Jahren noch vielleicht umsetzbar gewesen wären und sozusagen die schöne Welt von gestern wird erträumt. Aber Europa muss sich in Bezug auf Innovation, aber eben auch auf diese geopolitische Positionierung neu ausrichten. Das heißt nicht, dass man alle Werte und Prinzipien aufgeben muss. Ich glaube, das ist die Herausforderung. Wie kann man beides zusammenführen?
Das ist in der Tat ein gutes Schlusswort. Ich habe dir da eine Flanke zugespielt und du hast mit dem Kopfball ins Kreuzeck getroffen. Cengiz, danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast.
Danke dir.
Dass du mit mir über die Türkei und alles, was damit zusammenhängt, oder vieles, was damit zusammenhängt.
Ja, wir haben vieles angesprochen.
Nicht alles, aber vieles angesprochen hast, diskutiert hast. Danke
nochmals. Danke dir nochmals. Danke.
Ja, damit sind wir einmal mehr am Ende einer Folge von Recht Politisch. Ihr seht auch wiederum einmal mehr, wie viele unterschiedliche Perspektiven es hier im Blick zu behalten gilt und wie viele Länder hier unterschiedliche Interessen haben, Stabilität versus Neugestaltung versus die Sorge vor Gefahrenherden versus natürlich dann auch noch die Frage mit Ressourcen und dann auch noch Trump, der zunehmend unberechenbar wird. Ich muss hier in dem Zusammenhang kurz darauf hinweisen, dass wir das Gespräch vor seinen letzten Wutausbrüchen, anders kann man diese Posts auf Truth Social nicht bezeichnen, dass diese Folge vor seinen letzten erratischen Äußerungen, wo er alle möglichen Kriegsverbrechen angedroht, angekündigt hat, aufgenommen wurde und wir dementsprechend auch nicht darauf eingegangen sind. Aber der Inhalt der heutigen Folge ist vielleicht jetzt nicht zeitlos, das ist immer so eine Sache, aber zumindest nach wie vor brandaktuell und es gilt einmal mehr, sich die Türkei genau anzusehen und auch zu überlegen, wie man mit der Türkei umgeht und wie man die Türkei auch potenziell einbindet, weil das, was im Nahen Osten passiert, geht uns, und damit meine ich jetzt uns Europäer, alle an, ob wir wollen oder nicht. Aber bevor ich jetzt ad hoc noch eine weitere Folge mit mir selbst aufnehme, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich einmal mehr bei all denjenigen zu bedanken, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Jede noch so kleine Spende ist gern gesehen. Über größere freue ich mich dann natürlich auch umso mehr und ich freue mich auch über Feedback aller Art. Ich freue mich auch, wenn ihr diese Folgen teilt und ich freue mich auch, wenn ihr diese Podcast-Folgen hört, sei es zum Einschlafen, sei es am Weg in die Arbeit, sei es am Weg auf die Uni oder beim Putzen oder wo auch immer. Danke, 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 dass ihr dabei seid. Danke, 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 dass ihr diese Folgen teilt, hört und mich finanziell unterstützt. Das motiviert ungemein. Und jetzt bin ich einmal mehr am Ende, am definitiven Ende angelangt und damit bei meiner üblichen Schlussformel. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hereingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.